Die Predigt wird heute so in zwei Teile aus zwei Teilen bestehen. Der erste Teil ist einfach, dass ich euch ein bisschen mit reinnehmen möchte in zwei Themen, die gerade einfach schwierig sind und für die wir beten sollten und wollen als Gemeinde, dass wir die Dinge mit aufnehmen können und damit umgehen können und das irgendwie auch darauf reagieren können, wie das halt so geht. Und dann werde ich über das Thematische predigen und ich hoffe, dass das, was ich im ersten Teil sage und wie ich uns dann auch durchs Gebet führen werde, das ergänzt, was dann im zweiten Teil gepredigt wird, dass das eine das andere illustriert und erklärt und einordnet. Wir haben im Moment zwei akute Krebsfälle bei uns in der Gemeinde. Das eine ist Fariba, die am Unterleib operiert wird die nächsten Tage. Und das andere ist Ursula Korte, die im Moment mit Krebs im Rückenmark zu tun hat. Bei beiden ist es nicht die erste Erkrankung. Bei beiden ist die medizinische Prognose nicht die günstigste und alles andere wissen wir nicht. Das muss man sich alles noch in Ruhe angucken, die nächsten Tage mit allem, was so dazugehört. Und ich würde gerne erstmal ein bisschen was dazu erzählen, wie wir damit umgehen. Und dann möchte ich uns an die Hand nehmen, so im Gebet dafür. Ich habe das vor ein paar Wochen sozusagen trocken gepredigt, aber das ist ja das eine, was man dann predigt. Ich habe irgendwann mal gelernt, dass man am besten lernt, wenn man das jetzt braucht. Also jetzt ist der Moment, wo wir es brauchen. Wie gehen wir mit Leuten um, die in so einer Situation sind? Das erste ist, ich muss mit meinem eigenen Herzen umgehen. Ich muss mit meiner eigenen Angst umgehen und mit meiner eigenen Unfähigkeit umgehen. Wenn wir jetzt ganz unabhängig von diesem Ding hier vor einer halben Stunde da draußen eine Umfrage gemacht hätten, wer von euch hat Angst davor, mal an Krebs zu erkranken, dann hätten einige von euch wahrscheinlich bei Ja gekreuzt, aus welchen Gründen auch immer. Und mit dieser Angst müssen wir irgendwie umgehen. Es gibt da irgendwie diesen großen Namen, als wenn es diese eine große Krankheit gäbe. Das ist ja einfach mal nur ein Überbegriff für ganz vieles. Damit müssen wir umgehen. Und wenn wir mit Kranken zu tun haben, dann müssen wir aufpassen, dass unsere Angst nicht das Thema ist im Gespräch mit diesen Leuten. Und das ist unser Job. Da müssen wir auf unser Herz aufpassen. Das ist das Erste. Das Zweite ist, wenn wir für Kranke beten, dann heilt nicht unser Gebet die Kranken, sondern Gott heilt Kranke. Da gibt es keine falschen Gebete, da gibt es keine richtigen Gebete, da gibt es kein. Wir gehen einfach mit dem, wer wir sind und was wir sind, zu Gott und befehlen es Gott an, mit allem, was dazugehört. Das Dritte ist, wenn wir im Neuen Testament sehen, wie Jesus mit Kranken umgeht, dann heilt er sie. Es gibt nie bei Jesus die Situation, dass er einem Kranken die Hand tätschelt oder die Schulter und sagt, naja, und wenn er dich nicht heilt, dann, weil er was Besseres für dich vorhat. Das kommt im Neuen Testament nicht vor. Ich weiß, das ist ein Teil unserer theologischen Praxis ist als christliche Gemeinden. Aber es ist erstmal eigentlich mehr ein Ausdruck unserer Hilflosigkeit, dass wir in einer Diskrepanz stehen zwischen dem, was wir in der Bibel sehen, dem, was Gott uns erzählt, wie wir mit dieser Welt umgehen sollen und mit den Problemen dieser Welt umgehen sollen, und dem, was so von uns fließt, was von uns in das Leben von Menschen hinein gelangt. Wir ermutigen Menschen auf ihrem Weg, aber wir sprechen nichts zu, was wir nicht unterschreiben können. Und wenn ich sage unterschreiben, dann meine ich mit Blut und Feuer unterschreiben. Wir sagen keinem Kranken, ich weiß, du wirst geheilt. Das tun wir nicht. Wir sagen keinem Kranken, möge Gott dich doch in den letzten Monaten gut begleiten. Wir kennen die Zukunft nicht. Wir kennen sie im Guten nicht und wir kennen sie im Schlechten nicht. Auch an dieser Stelle ist wieder damit umzugehen, dass Gott Gott ist und wir sind es nicht. Wir sind nur im Hier und Jetzt. Unser Horizont ist der einer schwachsichtigen Ameise. Wir haben keine Ahnung von dem, was in der unsichtbaren Welt stattfindet. Wir haben keine Ahnung von dem, was morgen stattfindet. Wir wissen herzlich wenig über die Absichten Gottes. Wir wissen so wenig. Alles, was wir haben, ist die Geschichte, die Gott uns erzählt. Alles, was wir haben, ist die Story Gottes. Und diese Story ist eine Riesengeschichte, die uns zuruft, vertrau mir. Vertrau mir. Hab keine Angst, steht hier ein paar hundert Mal drin. Glaube nur, steht hier auch ein paar hundert Mal drin. Es ist ein einziges Vertrau mir Buch. Wenn wir jetzt über das Thema Gebet insgesamt reden müssten, gerade bei Dingen, die irgendwie so ein Durchbrechen von Mauern sind, das merken wir alle, ne? Es gibt so Themen, da beten wir verhältnismäßig fröhlich und locker und erwartungsvoll. Und dann gibt es so andere Themen, wo wir merken so, we hope so. Wenn wir beten, dann stehen wir in der merkwürdigen Spannung der Bibel, dass die Bibel sagt, wenn ihr betet, glaubt nur, dass ihr es habt und es wird euch werden. Ein Vers des Neuen Testamentes. Und auf der anderen Seite heißt es, dass wir mit all unseren Anliegen, mit Flehen und Danksagung vor Gott, unseren Schöpfer, kommen sollen. Und dann heißt es weiter, und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, der wird unsere Herzen und Sinne erfüllen in Christus Jesus, unserem Herrn. Das heißt, das Ziel ist nicht, dass wir Frieden haben, sondern Frieden ist ein Geschenk. Das Ziel ist nicht, dass wir glücklich sind, sondern Glück ist ein Geschenk. Das Ziel ist noch nicht mal, dass wir gesund sind. Hauptsache gesund ist ein zutiefst atheistischer Satz. Das Ziel ist, dass unser Herz bei Gott ist und Gottes Herz bei uns ist. Weil wir ihm vertrauen. Weil wir ihm vertrauen. Und wie dünn oder wie dick dieser Satz unseren Boden darstellt, wie haltbar diese Platte ist, auf der wir stehen, das zeigt sich dann in Zeiten, wo es schwierig wird, wo es dunkel und eng wird. Das war jetzt ein lustiger Rübergeher. Okay. Ja? Also nochmal die Namen. Ursula und Frau Rieber. Und wenn ihr zu dieser Gemeinde gehört, in welcher Form auch immer, dann ist das etwas, was ihr euch auf Stirn und Hand schreiben solltet, tatsächlich oder in Gedanken. Das ist unser Job, die nächsten Tage für die beiden zu beten. Ich werde jetzt keine Gebetsgemeinschaft hier machen, weil ich jetzt auch nicht möchte, dass irgendwer so aus der ersten Betroffenheit heraus einfach irgendwie hier so reinspringt. Aber ich werde jetzt mit uns und für uns beten. Danke, dass wir zu dir kommen dürfen. Und danke, dass du hier bist. Dass wir uns nicht ausstrecken müssen zu einem fernen Gott. Herr, wir befehlen dir unser Herzen an und unser Fühlen und Denken und wie dein Wort das an einer Stelle sagt, wir wollen unser Herz vor dir zur Ruhe bringen. Bei dir wollen wir sein und du bei uns. Ich möchte dich für uns bitten, dass du uns hilfst, dass wir nicht weglaufen vor unseren Ängsten. Ich möchte dich bitten, dass wir mit unserer Angst zu dir kommen. Mit unserer Hilflosigkeit. Herr, nimm alles Macho-Gehabe von uns und nimm alle verzweifelte Weinerlichkeit von uns. Wir kommen zu dir und wir wollen uns in dir bergen und wir wollen von dir empfangen. Gott, du bist gut. Du bist gut. Du bist der Gott gestern, heute und morgen. Wir danken dir für all das, was wir erinnern, für all die Geschichten, die du mit uns gegangen bist, für all die Geschichten, die du uns erzählt hast. Wir danken dir für die vielen Dinge, die du in unser Leben hineingegossen hast, die du in unser Leben hineingebaut hast, für die Fundamente, die du gelegt hast. Wir danken dir für Gemeinde, dass du uns miteinander verbindest und dass das Leid des einen unser Leid ist und dass die Ehre und der Stolz des einen unsere Ehre und unser Stolz sind. Wir danken dir, dass du uns nicht allein lässt in dieser Welt. Herr, und das bitten wir dich jetzt gerade auch so für diese Situation, dass wir das leben können. Dass wir nicht Gemeinde spielen, sondern dass wir Gemeinde sind, dass wir der Leib des Herrn in dieser Welt sind. Ein Ausdruck von dem, wer du bist. Herr, erbarm dich. Erbarm dich über uns. Und Gott, steh auf. Tu dein Werk. Heile die Kranken. Nimm du den Schatten weg, nimm du die Dunkelheit weg, sortiere den Körper so, wie du ihn schöpfungsgemäß gut gebaut und entworfen hast. Verscheuch du den Schatten des Todes, kämpfe du den Kampf, erhebe dein Schwert und erhebe deine Stimme. Du bist Gott. Dich beten wir an. Vor dir beugen wir unsere Knie und sagen, alles, alles, was gut und vollkommen ist, das kommt von dir. Und wir befehlen dir Ursula an und Fariba, ihre Männer und ihre Familien. Sei du ihnen in einer Art und Weise nahe, wie Menschen das nicht sein können. Packe ihr Herz. Flüstere ihnen das ins Ohr, was Menschen nicht sagen dürfen. Amen. Vor ein paar Tagen ist über Facebook einer dieser Sprüche rumgelaufen, dass er auch bei mir angekommen ist. Wer nur zu Gott kommt, wenn er Probleme hat, hat ein Problem. Wer nur zu Gott kommt, wenn er Probleme hat, hat ein Problem. Ich habe irgendwie gemerkt, im Zuge dessen, was jetzt im ersten Teil einfach wichtig war, dass ich die Predigt so ein bisschen an einer Stelle deutlich straffen muss und an anderer Stelle noch mal ein bisschen mehr erzählen möchte. Was sagt mir der Schmerz? Wir haben in den letzten Wochen viel über Hiob geredet, viel über Hiob gelesen. Viele von uns haben bei dieser Bibelaktion mitgemacht. Was sagt mir der Schmerz? Viele, die durch schmerzhafte Zeiten durchgegangen sind oder sich in schmerzhaften Zeiten befinden, sagen, merkwürdigerweise, manchmal perverserweise, hilft mir der Schmerz zu leben, wach zu sein, sehr, sehr wach zu sein, die wichtigen Dinge wichtig zu nehmen und die unwichtigen Dinge völlig unwichtig zu nehmen, einfach wach zu sein. Was kann mir der Schmerz sagen? Ich denke, für viele ist Schmerz eine Einladung gewesen, umzukehren, wirklich umzukehren. Diejenigen von uns, die schlechte Ehemänner oder schlechte Ehefrauen sind, denen hilft es enorm, wenn der Ehepartner mal einmal signalisiert, wer man so ist. Und auch wenn das nicht gerade eine Erfahrung ist, die man sich wünscht, kann sie eine sehr hilfreiche und sehr heilende Geschichte sein. Viele gute Heilungen fangen mit einer guten Diagnose an. Was sagt mir der Schmerz? Der Schmerz sagt mir, ich lebe in einer sterblichen Hülle. Ich bin jetzt 48. Angeblich kann man ja ab 50 wissen, dass wenn man morgens aufwacht und keinen Schmerz hat, dass man tot ist. Also ich habe noch 2 Jahre. Wir leben in einer sterblichen Hülle. Und es ist wirklich nur eine Hülle. Ein Leib. Dieser Leib ist Gott wirklich wichtig. Wir sind keine Seelenwesen und wir werden auch in der Ewigkeit nicht als ätherische Seelenwesen in das Weltenganze aufgehen, sondern die Bibel sagt, wir werden auferstehen mit einem neuen Leib. Also wir werden von einem Leib entkleidet, einem sterblichen Leib, einem Leib, von dem wir an den Gräbern häufig sagen, vom Staub genommen, zum Staub zurückgegeben. Ein verweslicher Leib und ein unverweslicher Leib wird auch verstehen. Und dass wir in einem sterblichen Leib leben, hilft vielen, die älter sind, das merke ich sehr deutlich, hilft vielen, die älter sind, sich zu freuen auf den Himmel. Also wenn wir jetzt hier so durch die Reihen durchgehen würden, dann merke ich, dass ich mit meinen 48 als einer, der sagt, ich freue mich wirklich auf den Himmel, dass ich damit eher die Ausnahme bin in meinem Alter. Also die meisten in meinem Alter sagen, ja, Himmel ist gut, also wird schon gut, aber vorher würde ich gerne noch. Also ehrlich, mir geht es ein bisschen anders. Also ich habe irgendwie das Gefühl, also wenn ich morgen früh aufwache und ich wache nicht auf, dann ist das das Beste, was mir passieren kann. Und ich habe ein gutes Leben. Viele, die älter werden und älter werden und älter werden und älter und gebrechlich werden, sind ja nur Wörter, die im Deutschen eng beieinander hängen, schnell in einem Satz, alt und gebrechlich. Die gucken einen dann irgendwann an und sagen, ach komm, warum lässt er mich nicht sterben? Warum lässt er mich nicht sterben? Schmerz ist manchmal eine wirkliche Hilfe, loszulassen. Schmerz ist manchmal ein guter Trennungspartner. Schmerz lässt in uns eine Sehnsucht wachsen auf eine bessere Welt. Eine Welt, in der es heißt, dass er alle Tränen abwischt von unseren Gesichtern. Ich mag dieses Bild. Ich finde, es ist eines der stärksten Bilder, die wir in der Bibel überhaupt finden. Gott selbst wird alle ihre Tränen, und damit sind unsere Tränen gemeint, abwischen. Gott wird alle unsere Tränen abwischen. Keine geweinte Träne bleibt ihm verborgen. Was sagt uns der Schmerz? Manchmal soll er uns gar nichts sagen. Manchmal soll uns der Schmerz nur sagen, dass wir in einer ätzenden Welt leben, die nicht komplett Ausdruck des Willens eines guten und liebenden Gottes ist. Ein guter und liebender Gott, der unbegrenzt in und über dieser Welt herrschen würde, der würde diese Welt etwas anders aussehen lassen. Und das ist jetzt kein merkwürdiger philosophischer Gedanke, sondern das sehe ich in der Bibel. Ich sehe, dass die Bibel davon redet, dass die ganze Schöpfung seufzt und wartet auf das Offenbarwerden der Kinder Gottes. Und das steht nicht in irgendeiner merkwürdigen hinteren Ecke von biblischen Büchern, von denen manche von euch noch nie gehört haben, sondern das steht im Römerbrief Kapitel 8. Viel zentraler kann man das in der Bibel nicht mehr positionieren. Ich möchte euch in einen Gedanken reinnehmen, ich habe das ja gerade angedeutet, das andere habe ich jetzt deutlich gekürzt. Ich möchte euch in einen Gedanken reinnehmen, der, finde ich, schwierig zu denken ist. Und ich benutze das, glaube ich, hier nicht so häufig. Der braucht irgendwie sowas wie Offenbarung. Also irgendwann muss mal sowas passieren, dass es in mir wie ein Angehen von Licht ist, dass ich sage, das stimmt. Es ist wirklich so. Und da möchte ich euch gerne mit reinnehmen. Wir haben in den letzten 3 Tagen, ich habe ja das Vorrecht, dieses Heft zu entwerfen und diese Bibelstellen zueinander zu packen, und dann kann ich mir überlegen, welche Bibelstellen dazu passen in der Predigt, oder umgekehrt, ich kann ein Predigtthema festlegen und kann mir überlegen, welche Bibelstellen kann ich mir denn als Vorlage auf den Rasen rollen, bevor ich Anlauf nehme. In diesem Fall habe ich mich entschieden, die Passionsgeschichte im Matthäus-Evangelium zu nehmen, 3 Kapitel. 3 Kapitel, in denen erzählt wird, wie Jesus festgenommen wird und stirbt und über den Tod triumphiert. Mein Jesus, der festgenommen wird, mein Jesus, der zum Tode verurteilt wird, mein Jesus, dem sie ins Gesicht spucken, mein Jesus, den sie schlagen, mein Jesus, den sie verleugnen werden, seine besten Freunde, mein Jesus, den sie mit einer Dornenkrone krönen, den sie dann mit einem Stock schlagen und den sie geißeln. Mein Jesus, den sie ans Kreuz schlagen, nackt und bloß, und über den sie lachen bis zu seinem Tod. Ich möchte euch einen Gedanken reinnehmen, der schwierig ist, aber durch die ganze Kirchengeschichte hindurch ist dieser Gedanke immer wieder da und wird immer wieder neu weiter buchstabiert, und manche entdecken ihn dann irgendwann neu, völlig unabhängig von dem, was andere schon gedacht haben. Und ich erlebe für mich, dass es mir eine wichtige Antwort ist auf das Thema Schmerz. Im Schmerz habe ich Anteil an Christi Leiden. Im Schmerz habe ich Anteil an Christi Leiden. Suche ich deswegen den Schmerz? Nein, auf gar keinen Fall. Jesus bringt das mal in einer bestimmten Thematik auf den Punkt, er sagt, wenn sie euch verfolgen, dann flieht. Ganz simpel. Also Jesu Empfehlung ist, geht nach Deutschland. Wenn sie euch verfolgen, dann flieht. Es ist eine sehr klare Anweisung Jesu, nicht die Verfolgung zu suchen, nicht den Schmerz zu suchen, nicht die Unterdrückung zu suchen. Aber wir finden im Neuen Testament an mehreren Stellen den Gedanken, den Paulus sehr ausformuliert, aber wir merken das auch an anderen Passagen, dass Paulus immer mal wieder dafür dankt, dass er für würdig erachtet wird, für den Namen Jesu zu leiden, zum Beispiel. Wir finden im Neuen Testament den Gedanken, dass wir mit unserem Leiden die Leiden des Christus ergänzen, das, was noch aussteht. Ein merkwürdiger Gedanke. Der ist sowas von nicht evangelisch, dass es einen schon erschreckt. Steht aber in der Bibel. Wir finden in der Bibel eine Einladung, mit unserem Leiden zu Christus zu kommen. Und in Christus einem Bruder im Leiden zu begegnen, einen Freund im Leiden zu begegnen, einem Gott im Leiden zu begegnen. Wir finden durch die Bibel an vielen Stellen die Einladung, mit all dem, was wir sind, zu ihm zu kommen und zu leben, zu sehen, zu erfahren, er ist schon lange da. Wir kommen nicht mit unserem Leid zu Jesus als zu einem, der nicht wüsste, wovon wir reden. Wenn wir die Kreuzigungsgeschichte lesen, dann ist das ja eins von diesen erschreckenden Dingen, dass wir merken, das, was hier geschieht, dass Jesus, das Lamm Gottes, geopfert wird, dann geschieht das eben nicht wie die Opferung eines Lammes im alttestamentlich-rituellen Gottesdienst mit einem sauberen Schnitt und dann noch ein Lamm, diese seltenen Tiere, die kein Blut riechen können, die gar nicht wissen, was auf sie zukommt, sondern Jesus wird geknackt, wird zerschunden, wird aufgerieben, entblößt. Und wenn wir die Kreuzigungsgeschichte lesen, dann ist das ja wie ein Aufatmen, wenn er endlich sterben darf. Wenn er endlich sterben darf. Was sagt mir der Schmerz? Der Schmerz kann auf eine Art und Weise mir eine Geschichte erzählen, die ich ohne den Schmerz nicht verstehen werde. Nämlich, dass es Gott etwas gekostet hat. Dass es Gott unglaublich viel gekostet hat, mich zu erlösen. Für mich zu zahlen. Für mich sein Leben zu geben. Wenn es gut läuft mit dem Schmerz, dann treibt er mich zu Gott. Aber nicht in erster Linie den Schmerz vor mir hertragend, sondern einfach, weil es gut ist, bei Gott zu sein. Wo soll ich denn sonst hingehen mit meinem Schmerz? Menschen sind schon irgendwie hilfreich. Profis, ja, meistens. Ärzte, Psychologen, Psychiater helfen auch manchmal. Aber dass ich mich zu Hause auf den Schoß meines liebenden Vaters setzen kann, das ist Gottes Einladung. Das ist Gottes Geschenk. Er kennt mich. Er spürt meinen Schmerz. Er fühlt meinen Schmerz. Zu ihm kann ich kommen und ich muss nicht viele Worte machen. Ich muss mich nicht erklären. Er erträgt das, wenn ich ihm vor Wut auf die Brust schlage. Er erträgt das. Was für ein unfassbares Angebot. Ich darf nach Hause kommen. Ich darf zu meinem Gott. Ich darf zu meinem Vater. Ich darf mein Herz ausschütten. Und die, die das leben und erleben, die erleben, dass es diese Momente gibt, wo es so ist, als wenn Gott fragen würde, kann ich irgendwas für dich tun? Er ist ein guter, ein gütiger, ein gnädiger, ein großzügiger Gott. Dann sag ihm, was du willst. Und umso kindlicher du es machst, umso besser. Dreijährige Kinder trauen sich noch, Autos zu wünschen. Neunjährige ist es dann nur noch die Xbox. Und 15-Jährige wollen nur noch, dass man das Zimmer verlässt. Umso kleiner du bist, umso besser sind deine Gebete. Sag ihm alles. Wünsch dir, was du willst. Wünsch dir, was du willst. Der Vater weiß, was gut ist. Und das ist nicht ein kaltes Wissen eines Weltenlenkers. Das ist das schlagende Herz eines liebenden Vaters. Ich bete mit uns. Herr, wir kommen zu dir und ich möchte dich bitten für die so verschiedenen Menschen, die jetzt hier sind. Du weißt, wie unterschiedlich unsere Fragen sind, unsere Nöte. Du weißt, wo uns Frömmigkeit eine Hilfe ist und wo uns Frömmigkeit eine Mauer ist, die uns im Wege steht. Du kennst unsere Geschichte. Und ich möchte dich bitten, lass uns zu dir. Lass uns zu dir, Herr. Wir wollen dir unser Herz ausschütten. Wir wollen die sein vor dir, die wir einfach sind. Und wenn wir noch irgendein erwachsenes Gehabe vor dir haben, dann, Herr, bitten wir dich, nimm uns das. Erbarm dich über uns. Nimm uns mit in dein Wohnzimmer. Amen.